Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schiebrunner Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Caroline Habekost über agiles Selbstmanagement, Vereinbarkeit und unternehmerisches Wachstum mit System. Wir schauen auf klare Strukturen im Businessalltag, überfordernde To-Do-Listen und die Macht von Austausch unter Gleichgesinnten. In dieser Folge erfährst du, wie Caroline die Kopf-frei-Methode entwickelt hat und wie sie funktioniert, warum Selbstständigkeit und Wachstum ohne Selbstorganisation nicht funktioniert und wie sie durch Austausch in Masterminds und auf Workations große Business-Entscheidungen getroffen hat. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. 2016 habe ich Schiebrunner gegründet, um fundiertes unternehmerisches Wissen an Selbstständige weiterzugeben. Heute führe ich ein Online-Unternehmen mit einer 500.000 Jahresumsatz und ein 8-köpfiges Team. In diesem Podcast teile ich meine Erfahrung und das Wissen, das mir dabei geholfen hat, mich von der Solo-Selbstständigen zur echten Unternehmerin zu entwickeln, damit mein Business auch ohne mich laufen kann. Ich gebe dir Einblicke hinter die Kulissen und in meine Essentials-Methode. Du erfährst, wie du zur echten Unternehmerin wirst und dir ein Business aufbaust, das deine Flexibilität, deinen Umsatz und Impact erhöht und das auch mal ohne dich auskommt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören und wenn dir diese Folge gefällt, teile sie gerne mit deinen Business-Freundinnen und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du über neue Folgen informiert wirst. Vergrößere auch du deinen Impact und werde zur echten Unternehmerin. Ich freue mich sehr, dass ich Caroline hier zu Gast bei mir im Podcast habe und keine Sorge, ich werde das Gespräch mit ihr gleich mit dir teilen und da steckt richtig, richtig viel drin. Wir sind in viele Themen tief eingestiegen. Wir haben vor allem darüber gesprochen, wie du dich selbst besser organisierst, wie du es schaffst, dir ein sechsstelliges Business aufzubauen und auch Caroline erzählt davon, wie sie es geschafft hat, sich als dreifache Mama ein sechsstelliges Business innerhalb kurzer Zeit aufzubauen. Also hör dir diese Folge unbedingt bis zum Ende an. Da steckt wirklich jede Menge drin. Und bevor ich diese Folge gleich mit dir abspiele, möchte ich dich nur noch ganz kurz daran erinnern, dass unsere Fuerteventura Vacation so rum vom 10. bis 14. November stattfindet. Und zwar ist die für erfahrene Online-Selbstständige. Und wir haben aktuell neben Caroline, die du gleich kennenlernen wirst, noch 18 weitere Frauen mit dabei. Und natürlich bin ich dabei und Steffi und Feli auch aus meinem Team. Und wir haben noch 4 freie Plätze. Wenn du dir davon einen schnappen willst, dann schau auf jeden Fall auf meiner Webseite vorbei. Das ist schiebrunner.de/vacation. Den Link findest du auch in den Shownotes. Also das wird richtig, richtig gut. Ich bin schon voller Vorfreude. Caroline ist voller Vorfreude. Und am Ende dieser Folge hat Caroline auch nochmal erzählt, was sie aus den letzten Vacations und überhaupt aus dem Austausch mit Gleichgesinnten so mitgenommen hat. Also hör dir diese Folge unbedingt bis zum Ende an. Jetzt will ich dich aber nicht länger warten lassen. Hier ist mein Gespräch mit Caroline. Caroline, wie gelingt es dir, bei all den Rollen, die du täglich ausfüllst, den Überblick zu behalten und dich selber nicht zu verlieren?
Das liegt an meiner Art, wie ich mich organisiere. Also ich war schon immer gut organisiert und ich habe im Laufe der Jahre eine agile Methode entwickelt, also agile Methoden auf mein Selbstmanagement angewandt und daraus ist die Kopf-frei-Methode geworden. Und das bedeutet konkret, ich habe einen Ort, wo ich alles organisiere und übrigens auch Beruf und privat. Ich bin ja Mutter von 3 Kindern, das heißt, das spielt bei mir auch immer noch eine große Rolle. Und da habe ich ein ganz klares System, wie To-Dos reinkommen oder erstmal gesammelt werden und welche dann auch weitergeführt werden, welche rausgeschmissen werden, wann ich wie welche abarbeite. Und ich kombiniere das auch mit meinen Business-Zielen und mit meinem privaten Nordstern. Und dadurch, also es klingt jetzt alles so viel, aber das ist so simpel und dadurch kriege ich super viel erledigt in relativ wenig Zeit und habe ziemlich viel entspannte Zeit auch in meinem Alltag.
Super. Und das ist ja auch immer, ne, so ein Kernpunkt bei vielen Selbstständigen, die sich eben in der Selbstständigkeit verzetteln, weil sie eben im Alltagstrubel untergehen, weil einfach so viel zu tun ist und jede Menge To-Dos rufen oder auch andere Leute, die, ne, Kinder natürlich auch, die was von einem wollen. Und dann müssen wir natürlich gucken, wie gehen wir damit um, aber wie bringen wir natürlich auch unser Business voran und wie schaffen wir es, dass wir persönlich auch nicht untergehen. Caroline, hast du schon immer, beziehungsweise gab es vielleicht einen Punkt, an dem du dich mehr mit Selbstmanagement beschäftigt hast? Du hast eben gesagt, du bist schon immer sehr organisiert gewesen. Aber gab es irgendwie so einen Punkt, wo du gemerkt hast, du würdest da gerne noch tiefer einsteigen, du würdest da gerne noch eine Weiterbildung machen? Gab es da irgendeinen Auslöser?
Ja, das war, als mein erstes Kind relativ klein war und ich halt wieder nebenberuflich sozusagen neben dem Muttersein erwerbsarbeiten wollte. Und ich war halt vorher in dem Sinne gut organisiert, als dass ich recht klassisch organisiert habe. Also sprich, ich habe irgendwie mir ein Ziel gesetzt, habe dann überlegt, was muss ich bis dahin machen. Dann habe ich mir Meilensteine gesetzt, habe das in meinem Kalender eingeplant und dann wusste ich, diese Woche diese To-Dos, nächste Woche diese To-Dos. Und es hat halt mit Kind nicht so gut funktioniert, weil dann hat das Kind kürzer geschlafen, der Babysitter ist ausgefallen oder mein Mann ist später von der Arbeit gekommen und dann hatte ich weniger Zeit. Wir waren damals auch noch in so einer klassischen Rollenaufteilung von, seine Arbeit war irgendwie wichtiger als meine, das ist heute anders, aber damals 2012 hatte ich da noch so ein anderes Mindset. Und das war total frustrierend, weil ich war irgendwie, also 13 Jahre zur Schule gegangen, ich habe 5 Jahre studiert, ich hatte vor dem Kind schon 2 Jahre Berufserfahrung und dann auf einmal hatte ich weder Zeit noch die Struktur, wirklich erwerbsarbeiten zu können. Und da habe ich gedacht so, okay, Organisation ist ja das halbe Leben, das weiß ich gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde, aber das war damit so die Idee von, ich muss mich nur besser organisieren, dann klappt es schon. Und die Organisation hat mir auch extrem geholfen, aber es gehört ja auch noch mehr dazu. Ja. Und das war dann der Punkt, wo ich angefangen habe, nach Lösungen zu suchen und mich auf den Weg gemacht habe.
Und das war dann der Zeitpunkt, als du die Weiterbildung zum Agile Coach gemacht hast, oder war das eine andere Weiterbildung?
Ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich gerne inhaltlich arbeiten wollte. Und ich bin dann später in eine Festanstellung gegangen, erst als Scrum Masterin heißt das. Scrum ist eine Art, wie man mit agilen Methoden in Teams arbeiten kann. Und da habe ich dann sozusagen erst die Ausbildung gemacht und dann zum Agile Coach und dann habe ich dort gearbeitet. Und dann gab es nochmal so einen Aha-Moment. Ich stand in so einem Workshop und habe in einem Team agile Methoden erklärt und wann machen wir das und warum. Und eine Antwort darauf ist eben, weil es komplex ist. Also wir können sozusagen nicht alle Faktoren vorhersehen, wenn wir in dem Kontext was eine Software entwickeln, weil wir haben die ja noch nie entwickelt. Wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt. Also müssen wir Methoden wählen, die nicht klassisch sind im Sinne von, wir machen einen Meilensteinplan. Und dann stand ich da, hörte mich selber erzählen und ich dachte, eigentlich ist es ja genauso wie zu Hause. Es ist sehr komplex, denn zu dem Zeitpunkt hatte ich dann schon 2 Kinder. Du weißt nicht, mit welcher Stimmung die wach werden. Ich weiß nicht genau, wann der Stau ist. Ich kann das abschätzen. Ich musste mal weit fahren zum Arbeitgeber. Aber ich kann es gar nicht planen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich plane und mache, und ich muss mich noch besser organisieren. Und da habe ich verstanden, ich muss mich nicht besser organisieren, sondern ich muss eine andere Methode nutzen. Und zwar diese flexible, anpassungsfähige Methoden, die ich ja hier seit Jahren jetzt weitergebe, könnte ich ja auch mal auf mich anwenden. Und das war der Start, dass ich das auf Selbstmanagement angewandt habe und dann erst bei mir. Und dann habe ich dann eine Methode daraus entwickelt und die weitergegeben.
Mega. Und wie bist du dann genau vorgegangen? Also wie hast du es geschafft, dich dann zu fokussieren oder auch noch besser zu priorisieren, damit du deine To-Dos auch wirklich erledigt bekommst und die Sachen nicht, wichtige Sachen nicht hinten runterfallen?
Ja, da gibt es so ein paar Grundzüge und die erkläre ich gerne, weil das auch, glaube ich, Sachen sind, die einfach gut umgesetzt werden können, die hier zuhören. Und zwar einmal erstmal alles aufschreiben. Also nicht nur To-Dos, sondern auch Ideen oder auch Sachen, die einem immer wieder rumwabern. Ich nenne das gerne lose Enden. Also wenn du irgendwie gerade einen Streit hast mit deiner besten Freundin und das kommt immer wieder in den Kopf, schreib das mal auf. Weil es kommt immer wieder hoch und es lenkt dich ab und dein Kopf funktioniert halt nicht so, nur weil du dir jetzt Bürozeit für deine Selbstständigkeit eingetragen hast, dass jetzt dein Kopf nicht mehr an diesen Streit mit der Freundin denkt. So. Also alles aufschreiben, und wir schreiben das alles an einem Ort. Bei meiner Methode ist es die erste Spalte auf einem Board, also ein klassisches Projektmanagement-Board. Das kann sowas sein wie Asana, Notion, Trello, also sozusagen der Anbieter ist egal. Du kannst auch Klebezettel an der Wand nehmen, aber es geht sozusagen um diese Spalten-Thematik und da trägst du das in die erste Spalte ein und sammelst da erstmal alles. Und das kannst du halt auch schon machen, ohne dass du mit so einem Board arbeitest. Alles aufschreiben und alles an einem Ort sammeln. Warum an einem Ort? Weil unser Gehirn eben so funktioniert, dass wenn wir in anderen Kontexten sind, wir durchaus an andere Dinge denken. Also es mischt sozusagen alles. Und wenn ich dann noch beim Aufschreiben sortieren muss, ist das Beruf, ist das Privat, ist das ein To-Do, ist das eine Idee, was ist das jetzt, dann ist es schon wieder anstrengend und es soll uns ja eine Erleichterung bringen. Das heißt, wir trennen Sammeln von Sortieren. Das heißt aber auch, wir dürfen regelmäßig sortieren und ich sortiere montags bis freitags zum Beispiel täglich mindestens einmal, oft auch mehrfach, je nachdem, wie hoch meine Workload ist. Das heißt, dieses Prinzip von Sammeln, alles aufschreiben und durchsortieren ist ein wichtiges Kernelement. Und danach folgt ein bestimmter Workflow, wie Dinge sozusagen auch gefiltert werden, dass ich eben hinterfrage, möchte ich das machen, zahlt das auf meine Vision ein, auch auf meine Business-Strategie. Ich finde, im Business ist es ja auch, man ist ja schnell gleich so Trends hinterherzugehen. Also jetzt momentan oder seit ein paar Monaten ist ja so School-Communities irgendwie total der Hype. Da habe ich halt auch gedacht, oh, ich brauche eine School-Community. Ich bin erstmal aufgeschrieben. Ja. So, und dann habe ich mich, das auseinandergenommen und dann treffe ich auch nicht sofort eine Entscheidung, weil ich musste mich ja erstmal informieren. Das heißt, ich bin erstmal als Privatperson in Communities gegangen, die irgendwie Themeninteressen von mir hatten. Dann habe ich mal so ein Webinar mitgemacht zu School Community aufbauen und dann habe ich sogar mit einmal so einen Beratungscall geführt, weil ich dachte, ah, ist schon geil, aber will ich es wirklich? Und nach dem Beratungscall war klar, nein. Es ist auf jeden Fall nicht jetzt dran und vielleicht 26, 27, ich beobachte jetzt, wie sich es entwickelt. Aber für das, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, ich baue nämlich einen Evergreen Multifunnel auf, ist es gerade nicht dienlich. Und dann habe ich es quasi für mich abgeschlossen und es ist so ein schönes Beispiel, weil seitdem triggert mich das nicht mehr. Wenn School-Werbung kommt, wenn mir jemand anderes erzählt, er hat eine tolle School-Community, dann sage ich halt, toll, freue ich mich für dich. Aber ich denke nicht, ich muss auch und habe diese FOMO. Ja. Und das ist sozusagen ein Effekt, den du durch diese Art des Organisierens hast. Und einen letzten Aspekt möchte ich noch unbedingt mitgeben, weil was wir haben, wenn wir mit Listen arbeiten, ist, wir nehmen uns 10 Sachen vor, schaffen 7 und ärgern uns über die 3, die wir nicht geschafft haben. Und durch dieses System mit diesen Aufgaben hin und her schieben, drehen wir das um, weil wir haben den Fokus dann auf das, was wir geschafft haben. Und ich halte immer dazu an, sozusagen dann mich auch am Ende der Woche zu loben, egal ob ich 3 To-Dos geschafft habe oder 300. Und dieser Fokus auf, was ich geschafft habe, euphorisiert total und motiviert und führt dazu, dass ich nächste Woche wieder motiviert starte.
Absolut. Und wir haben ja in der Selbstständigkeit oft das Gefühl, ne, dass wir noch nicht weit genug sind, dass wir nicht schnell genug sind, dass wir nicht genug geschafft haben und so weiter. Und das ist halt extrem wichtig, dass wir uns selbst eben anerkennen. Also was ich zum Beispiel meinen Kundinnen immer sage, ist, du bist ja deine eigene Chefin. Also du möchtest auch, dass deine Chefin dich lobt. Ne? Wenn du jetzt im Angestelltenverhältnis wirst, würdest du auch nicht einfach nur ackern und am Ende guckt dich deine Chefin nicht mal an und sagt, hey, danke, du hast hier einen tollen Job gemacht, mega, was du geleistet hast, das ist ja das, was wir wollen und das dürfen wir uns am Ende ja auch selbst geben. Ne, diese Anerkennung, die dürfen wir uns selber geben und das ist gerade in der Selbstständigkeit total wichtig, weil ansonsten, ja, ackern wir uns irgendwie ab, ohne dass wir jemals irgendwie selber unsere Erfolge feiern. Caroline, du hast eben noch mal was ganz Wichtiges gesagt und das ist auch so ein Aspekt, den ich meinen Kundinnen immer wieder beibringe, zu wissen, was sind denn eigentlich meine größeren Ziele, nach denen ich überhaupt sortieren kann, ist das jetzt überhaupt dran oder nicht, ne? Und du hast das Beispiel mit der School Community genannt, was natürlich, ne, es ist, wird seit irgendwie ein paar Monaten total gehypt. Wir hatten da auch vor, ich weiß gar nicht wann das war, irgendwann hatte ich dazu eine Podcast-Folge mit Frank Katze aufgenommen. und haben wir das Thema nochmal genauer beleuchtet. Aber das sind natürlich so Sachen, die uns immer wieder ablenken und wir denken, boah, das brauche ich auch und das macht mich erfolgreich oder ne, das ist jetzt irgendwie die Lösung für all meine Probleme. Gibt es irgendwie einen Zeitpunkt, einmal im Jahr oder so, wo du dir Ziele setzt? Also ne, was so dein, du hast vorhin auch von deinem, ich glaube, Nordstern gesprochen. Machst du das einmal im Jahr oder wie gehst du da vor, um wirklich zu definieren, wo will ich denn eigentlich langfristig hin?
Ja, mache ich einmal im Jahr und ich mache noch mehr. Ich bin jetzt im vierten Jahr der hauptberuflichen Selbstständigkeit. Es ist immer mehr dazu gekommen, auch weil ich es liebe. Das sage ich gerne dazu, weil manche Leute sind immer geschockt. Oh mein Gott. Das klingt dann immer so, als wenn ich nichts anderes mache, als mich organisieren. Nee, also vielleicht nimmt 5% meiner Arbeitszeit das Organisieren ein. Ja. Das ist wirklich wenig. Also ich habe vor ein paar Jahren, also ich glaube vor 3 Jahren, habe ich angefangen, mir so eine Art Big Vision zu bauen, also Nordstern, auf dem ich auch beruflich und privat gemischt habe, so nach dem Motto, wenn alles möglich ist, dann will ich das und das nochmal nach 100. Also da sind auch, stehen auch so Sachen drauf, über die traue ich mich gar nicht zu reden, weil die so groß sind. So.
Erzähl mal.
Nee, lieber nicht.
Gib mal eine Sache preis.
Doch, ich kann eine Sache preisgeben, die nämlich dann tatsächlich wahr geworden ist. Und das ist auch so ein bisschen die Magie von diesen Vision Boards. Ja. Ich habe da drauf ein Buch gepackt. Und zu dem Zeitpunkt war gar nichts in Aussicht, dass ich ein Buch schreibe. Und ich habe auch gar nichts gemacht, um ein Buch zu schreiben. Und tatsächlich kam wenige Monate später eine E-Mail vom Kösel Verlag, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und ich habe das, also ich habe mich das kaum getraut zu erzählen. Ich hatte es dann schon ein paar erzählt. Und genau, ich gucke aber mal drauf, was steht da noch drauf. Da steht zum Beispiel drauf, dass ich eine eigene App habe. Also nicht so eine App von meinem Kursbereich, sondern eine eigene App habe und dass das ein eigenes Produkt ist. Ja, und das ist zum Beispiel was, wo ich denke, puh, krass, also dann, wenn du die selbst programmierst, musst du ja 6-stellig investieren. Das ist irgendwie gefühlt ewig weit weg. Aber ich fände es geil und deswegen steht das da drauf.
Mega.
Ja. So. Oder eine private Sache, die draufsteht, ist, ich würde super gerne immer im Januar, Februar, März des Jahres zu dir ziehen, zum Beispiel nach Fuerte.
Sehr gut.
Oder auch wahlweise ein anderes Land, wo es warm ist. Und das ist halt in dem Sinne unrealistisch, als dass ich schulpflichtige Kinder habe. Und natürlich kann man das irgendwie regeln mit Befreiung und so, aber es ist auch unglaublich kompliziert. Aber es steht halt auf meiner Big Vision und mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja. Genau, also ich habe diese Big Vision und ich mache das aber einmal im Jahr und das mache ich meistens im Dezember, weil ich dann schon auch so in dieser Jahresreflexionsenergie bin. Ich reflektiere mein Jahr und inzwischen habe ich auch eine Tabelle, die ich monatlich ausfülle, wo ich Zahlen tracke, also Newsletter an- und Abmeldungen, Eingänge, inzwischen sogar pro Produkt. Das hatte ich, das ist neu dieses Jahr.
Sehr gut.
Ich werde immer besser. Und das heißt, ich mache so eine Reflexion und dann mache ich eine Ausrichtung, wo ich hin möchte. Und dann mache ich mir das oft, dass ich mir so ein Jahresoberthema überlege. Und letztes Jahr war es zum Beispiel so, dass ich meine Produktpalette voll machen wollte, so nach dem Motto, wenn jemand ein unerfülltes Leben hat mit Familie und Beruf und möchte ein erfülltes Leben haben mit Familie und Beruf, was braucht diese Person für Zutaten? Und all diese Zutaten möchte ich gerne anbieten. Das habe ich dann 24 sozusagen fertiggestellt. Und dann für 25 war jetzt mein Ziel, oder ist es ja noch, ein Evergreen Multifunnel aufzubauen mit 0 € Produkten und Tiny Offers und das eben auch zu automatisieren. Und auch, ich schalte jetzt erstmalig Ads. Ich habe vorher rein organisches Marketing gemacht.
Sehr gut.
Also so, ne, ich habe da so übergeordnete Ziele. Und dann gucke ich aber auch, weil zum Beispiel diesen Multifunnel aufbauen, das ist ja was Nachhaltiges, Langes. Bis ich da den Cash raus habe, kann es dauern. Das heißt, ich gucke dann parallel, was sind dann auch meine umsatzstärksten Produkte, auf was habe ich Lust. Und naja, also du kennst das ja alles, du arbeitest ja viel damit. Also das mache ich schon. Und dann mache ich mir eine agile Jahresplanung. Das heißt, ich packe mir das hin, was möchte ich im Frühjahr, was im Herbst, wo möchte ich Urlaub machen, wo fahre ich zur Vacation, ist da inzwischen auch drinne und so weiter. Und dann passe ich es tatsächlich ungefähr alle 3 Monate bis 4 Monate an. Und das ist auch das, wenn du das Video auch veröffentlichst, hinter mir sind ja so Klebezettel, das ist zum Beispiel meine Quartalsplanung. Und da steht dann schon ganz konkret Webinartermine drin und To-Dos und Ähnliches.
Ja. Super.
Genau, das heißt, ich passe immer wieder an und ich habe Ziele, auf die ich hinarbeite. Und ich prüfe das immer wieder. Und das hilft total davor, nicht dem nächsten Trend mitzulaufen. Und kleine Sachen nehme ich aber auch mal mit. Also, dass ich dann halt denke, ja, okay, das ist jetzt kein großes Invest. Ich habe da Lust drauf, das ist ein Trend, dann mache ich das auch mal.
Absolut. Also man kann so Kleinigkeiten kann man immer noch mal ausprobieren, aber wenn dich das dann komplett irgendwie von irgendeinem anderen Ziel ablenkt und du das immer wieder machst, was halt ganz häufig bei Selbstständigen passiert, dann führt es halt dazu, dass du dich einfach nur im Kreis drehst und das Gefühl hast, du kommst einfach nicht voran. Also sehr vorbildlich. Ich bin ja ein großer Fan davon und ich finde es auch total super. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, Caroline, aber ich habe über den Sommer oder vielleicht war das schon so ab Mai oder so, habe ich einen neuen Deep Dive Retreat online entwickelt. The Shift heißt das. Und gehe ich mit fortgeschrittenen Selbstständigen rein und wir gucken so, wo verzetteln sie sich im Alltag. Also die meisten rennen halt nur irgendwelchen To-Dos hinterher. Und wir nehmen dann einmal die Vogelperspektive ein und machen im Grunde genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wir uns einmal anschauen, wo will ich eigentlich langfristig hin? So, was sind meine persönlichen Lebensziele? So, wo soll die Reise hin? Gehen und dann brechen wir das halt auf Business-Ziele und machbare Jahres- und Quartalsziele runter, um dann eben zu gucken, dass ich meinen Fokus und meine Prioritäten entsprechend setzen kann. Und deswegen finde ich das total gut. Das habe ich jetzt Ende August habe ich die zweite Runde durchgeführt und das ist auch total gut angekommen. Und mich wundert es immer wieder, dass es viele Selbstständige nicht machen. Aber es ist halt auch nicht normal, wenn wir es nicht gelernt haben. Ich glaube, es ist wirklich so, dass uns der Alltag bestimmt uns halt und je lauter die To-Dos, ne, sei es irgendwie der Arzttermin oder irgendwie eine Kundin, die gerade Probleme hat, je lauter die To-Dos schreien, desto schneller sind wir halt hinterher und vernachlässigen eben die Dinge, die uns tatsächlich vorantreiben, weil sie einfach nur wichtig sind, so ist es vielleicht besser ausgedrückt.
Ja, da möchte ich kurz was erzählen aus meiner Zeit als agile Beraterin in der Unternehmensberatung. Das Schockierende ist, selbst große, sehr erfolgreiche Konzerne tun das nicht. Die haben dann uns geholt und wir haben OKRs eingeführt oder Scrum, Kanban-Mechaniken und so weiter. Und ich finde das einerseits beruhigend, weil ich mir dann denke, okay, wir in Anführungsstrichen kleinen Selbstständigen im Vergleich zu so einem großen Konzern, wenn wir da jetzt heute das erste Mal von hören, können wir damit anfangen, super, andere haben es erst nach 50 Jahren gehört. Ja. So. Ja. Und gleichzeitig finde ich es auch immer wieder beängstigend, dass es halt nicht so weit verbreitet ist und viele es nicht nutzen oder es einfach verstanden haben, aber nicht umsetzen. Und deswegen, ich bin ja so sehr hands-on und lass uns machen und better done than perfect und so. Und ich würde schon sagen, dass auch dieses immer wieder Reflektieren und Anpassen und Nordsternarbeit ist ein großer Teil meines Erfolges. Und ich investiere ungefähr 25 Stunden die Woche in mein Business aufgrund meiner familiären Situation. Und ich bin ja sechsstellig seit dem zweiten Jahr. Also am ersten Jahr war ich hoch fünfstellig und dann sechsstellig. Und das liegt genau daran, weil ich natürlich dann auch gucke, was bringt mir Umsatz, was ist skalierbar, was bringt wirklich den Mehrwert für meine Kunden. Und ich habe eine hohe Anzahl an Kundinnen, die seit Jahren mit mir reisen und auch Produkte immer wieder kaufen oder in so Memberships und so kommen. Und das ist einfach so, also der Erfolg ist durch einen großen Teil durch diese Art der Organisation entstanden und deswegen brenne ich auch so für das Thema.
Ja, es ist einfach, ne, Struktur gibt dir Freiraum, es gibt dir halt diese, ne, deine Methode, du hast sie vorher nicht genannt, aber es ist die Kopffrei-Methode und dazu hast du auch ein Buch geschrieben, das können wir in den Shownotes auch nochmal verlinken. Aber darum geht's ja, ne, wir müssen diesen Mental Load reduzieren und wir wollen alle ja glücklich, zufrieden, erfüllt sein und dafür müssen wir natürlich auch wissen, wo wollen wir denn eigentlich hin, was sind denn eigentlich die Dinge, die uns erfüllen? Und dafür gilt es dann wieder, sich Raum zu nehmen, diese Zeit einfach zu nehmen, um sich damit zu beschäftigen. Und du hast vorhin gesagt, ne, so das Thema Organisation nimmt jetzt nicht super viel Zeit in Anspruch. Es sind nur so 5%, glaube ich, hast du gesagt. Und ich würde da sogar nochmal unterstreichen, diese 5%, die du investierst, die sparen dir wahrscheinlich 10 oder 15% wieder, weil du dich, oder vielleicht sogar mehr, ich habe keine Ahnung, aber die sparen dir auf jeden Fall Zeit, weil du dich eben nicht verzettelst oder zumindest nicht so stark verzettelst wie die allermeisten da draußen.
Genau, also das möchte ich auch transportieren. Ich verzettel mich schon mal. Der Unterschied ist nur, ich merke es sehr schnell.
Genau.
Also ich verharre da nicht, sondern das ist dann mal einen halben Tag und dann merke ich, ah, Mist. So, und dann mache ich meistens eine kurze Pause. Ich arbeite primär im Homeoffice, dann mache ich meistens eine Waschmaschine an oder so. Gehe irgendwie einmal kurz, mache irgendwas anderes, wo ich kein Gehirn für brauche. Und dann kann ich mich wieder rein fokussieren. Und das ist natürlich der Vorteil.
Ja, total. Ne? Je schneller wir das merken, desto leichter ist es. Und ich weiß nicht, was hast du für wöchentliche Routine? Also hast du irgendwie also du hast gesagt, machst eine tägliche Planung nochmal, also dass du täglich nochmal schaust, was steht an, aber machst du irgendwie noch eine Wochenplanung oder hast du andere unternehmerische Routinen, die dir dabei helfen, auch schnell zu erkennen, wenn du in die falsche Richtung läufst?
Also eine Wochenplanung habe ich in der Regel nicht, es sei denn, ich launche, weil ich ja dann sozusagen Daten habe. Mhm. Und dann ist halt klar, bis dahin muss das fertig und das fertig. Und ich ziehe mir meine Aufgaben und die sind sozusagen auf meinem Board so sortiert, dass ich weiß, wo ich hingucken muss. Also ich muss nicht alle Aufgaben durchgehen, sondern ich gucke auf ein gewisses Batzen. Und dann ziehe ich mir meistens zuerst am Tag eine Aufgabe, die eine höhere Kapazität von mir braucht, weil ich sehr gut, sehr konzentriert am Vormittag arbeiten kann. Und das mache ich vor allem, bevor ich E-Mails und Co. lese. Also mein Standardritual ist, dass ich morgens bringe ich halt immer mindestens ein Kind weg sozusagen und mein Mann sozusagen die ein bis zwei anderen Kinder. Und dann komme ich nach Hause und dann mache ich mir meinen Kaffee. Das ist schon immer so dieses Signal für mich, jetzt geht's über in eine andere Phase. Und dann setze ich mich hin und dann mache ich immer ein kleines Journaling-Ritual. Und ich liebe ja Abwechslung, deswegen mache ich da immer ein bisschen was anderes. Ne? Manchmal schreibe ich 10 Dinge auf, für die ich dankbar bin. Manchmal schreibe ich aber auch eher so Gedanken raus, über was ich mich geärgert habe, um das loszuwerden. Oder ich mache so Identity-Work, also da wechsle ich ab. Und manchmal dauert das 5 Minuten. Und wenn es mir schlecht geht sozusagen, dann nehme ich mir oft da mehr Zeit für. Dann dauert das auch mal 30 oder 45 Minuten, weil ich dann mehr Energie bekomme für meine Businesszeit und ich am Ende hin produktiver bin. Und dann sortiere ich mir mein Kopf-Freibord durch. Das dauert so 2 Minuten ungefähr. Und dann gucke ich in den Kalender, habe ich Termine und in der Regel nehme ich Termine vor 10 Uhr nicht an. Das heißt, ich habe auch immer Zeit für dieses Übergangsritual. Und dann ziehe ich mir das erste To-Do. Und ganz wichtig ist halt, dass ich E-Mails, also für mich ist das wichtig und für viele andere auch, ich lese E-Mails oft erst nach diesem To-Do und oft auch erst nach Mittag, also nach 12 Uhr oder so, weil E-Mails halt immer die Prioritäten anderer Leute beinhaltet und dich im Kontext die ganze Zeit hin und her wirft, weil du unterschiedliche Eingänge hast. Und da verfrase ich mich zum Beispiel relativ schnell. Und weil ich das weiß, mache ich es halt später und ich habe also quasi mein E-Mail-Postfach immer zu. Ich habe sowieso alle Benachrichtigungen immer aus. Ich habe auch privat kein WhatsApp, was aufpoppt oder so und schalte Ablenkung aus. Also das ist sozusagen ein Ritual, was ich habe und auch sehr empfehlen kann. Und ansonsten ist es so, dass ich sozusagen gucke, was steht an und weil ich dann ja pro Monat Ziele habe, gucke ich dann halt, was sind die konkreten To-Dos dahin und die breche ich mir runter, die schreibe ich ziemlich detailliert auf und dann ziehe ich mir eins nach dem anderen.
Mega. Und ich bekomme immer wieder die Frage, die gebe ich jetzt mal an dich weiter. Tanja, ich habe nicht immer Lust auf die Sachen, die auf meinem Board stehen oder die Aufgaben, die heute anstehen. Ist das bei dir auch so? Und wie gehst du mit einer Aufgabe um, wo du denkst, boah, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf? Verschiebst du die auch oder machst du die trotzdem?
Also einmal habe ich das nicht so häufig, weil ich ja nicht sage, am Mittwoch mache ich das und am Donnerstag mache ich das. Dann habe ich im Grunde, würde ich sagen, 80% meiner To-Dos machen mir Spaß. Ich habe inzwischen eine technische VA, das macht mir nämlich nicht so einen Spaß. Ja. In Active Campaign gucken, wo ich den falschen Haken gesetzt habe, ist so minus 100 Spaß. Aber sie findet es gut, also sie hat ja, da Spaß. Natürlich. Ja. Also ich habe da genau die richtige gefunden. Ja,
das ist super.
Genau, das heißt, und ich habe auch für die Ads, habe ich jetzt eine Ads-Managerin, beides auf Freelance-Basis. Das heißt, das wären zum Beispiel so 2 Aufgabenbereiche, die würden mich unglaublich anstrengen. Und die habe ich weggegeben. Es gibt aber immer noch Sachen, die mich auch anstrengen, die ich machen muss und oder noch nicht outgesourced habe. Und ich ziehe mir die Aufgaben oft nach diesem ersten To-Do, von dem ich eben erzählt habe, weil ich ziehe mir dann oft eine Sache, auf die ich richtig Bock habe. Also heute habe ich zum Beispiel ein Grobkonzept für ein neues Programm gemacht und das macht mir total Spaß und dann stehe ich hier mit meinen Klebezetteln und dann bewege ich das her und dann mache ich mir Musik an und so. Und danach kann ich dann gut so, ich sag mal, doofe Aufgaben machen, ja, Belege raussuchen für die Steuerberaterin oder so. Das heißt, wenn ich schon in einer hohen Energie bin, ziehe ich. Ja. Das ist meine Lösung. Das ist aber meiner Erfahrung nach mit meinen Kundinnen ist das nicht für alle die gleiche Lösung. Es gibt ja auch dieses Eat the Frog, also mach die blödste, bitterste Aufgabe zuerst. Das führt bei mir zum Beispiel dazu, dass ich den ganzen Tag schlechte Laune habe.
Das ist bei mir funktioniert es auch nicht.
Aber es gibt Leute, bei denen funktioniert es mega gut. Und was ich mache, ist, wenn ich Aufgaben habe, bei denen ich merke, ich schiebe sie immer her, das habe ich mich noch nicht erzählt, also Teil der Methode ist auch eine Review pro Woche, also ein Rückblick. Und da fällt es dann auf, dass ein To-Do da liegt, was nicht erledigt wurde. Und dann ist es schon so, dass ich mir das nach oben schiebe, und oben schieben heißt immer, hat eine höhere Priorität. Und dann ist schon klar, das muss ich mir nächste Woche ziehen. Und dann passiert das auch. Und ich erstelle ja regelmäßig Instagram-Content, und das ist der einzige Termin eines To-Dos, den ich mir fest pro Woche eingeplant habe, weil das mit dieser Technik mit Aufgaben ziehen nicht geklappt hat, weil ich gerne meinen Content am Stück mache und ich brauche dann wirklich so 3 Stunden und ich hatte dann irgendwie nicht mehr 3 Stunden in meinen Arbeitszeiten. Und deswegen habe ich einen Blocker drin und den schiebe ich auch mal. Mal ist der Mittwochnachmittag, mal ist der Dienstagvormittag. Aber das ist so das Einzige, was ich mache, und da ist es auch mal so, dass ich keine Lust habe, das zu machen, weil, ja, kennst ja auch, ne, nicht alles von Instagram-Content macht Spaß. Und dann mache ich es halt einfach trotzdem, und dann mache ich es mir so schön wie möglich. Dann hole ich mir doch noch mal einen zweiten Kaffee, dann mache ich mir eine Musik an, dann frage ich meinen guten Mitarbeiter ChatGPT, ob er ein paar Ideen hat, und dann geht's los.
Super, cool. Ich habe noch eine Frage, die bei mir aufgeploppt ist. Du arbeitest ja viel mit Klebezetteln. Nutzt du auch ein Tool?
Ja, ich arbeite mit Trello.
Okay,
das perfekt. Ist aber keine dauerhafte Empfehlung, weil viele Tools gleich sind oder vielleicht sogar besser sind.
Ja, total.
Aber ich habe mit Jira gelernt, das ist von Atlassian, und Atlassian hat auch Trello. Und deswegen ist das so ein bisschen wie meine Heimat. Genau. Und viele meiner Kundinnen arbeiten auch mit Trello, weil natürlich in meinen Beispielvideos ist immer alles Trello. Aber wenn jetzt jemand hier zuhört und die hat Notion, bleib bei Notion. Wenn du dich da auskennst, bleib da.
Total. Am Ende ist es nur ein Tool, ne? Man muss halt wissen, okay, welches Tool funktioniert halt für mich. Gut, wir haben früher mit Asana gearbeitet und das finde ich super. Und jetzt sind wir vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder so, sind wir zu Notion, also relativ lange schon, sind wir zu Notion umgezogen und haben halt ganz viel bei Notion gemacht. Und ganz am Anfang hatte ich, glaube ich, auch Trello. Aber wichtig ist, dass einem das Tool halt einfach passt und dass man sich gut zurechtfindet, dass man sich aber auch nicht verzettelt mit dem Tool, weil das ist der nächste Punkt.
Das ist der Grund, warum ich immer sage, es ist eigentlich egal, weil wir nutzen nur die Basic-Funktion. Wir können ja auch meine Methode nur mit Klebezetteln umsetzen. Das heißt, ich brauche kein fancy Pop-up, was nochmal dies kann und jenes kann. Und manche haben da super viel Spaß dran und dann sollen sie es auch machen. Aber ich nutze ganz wenig von diesen Features, sondern was ich benutze, ist die Karte von links nach rechts schieben und vielleicht meine Deadline reinsetzen mit Datum. Aber ich schöpfe absichtlich nicht alles Technische aus, weil es eben mehr Spielerei und Durcheinanderbringen ist. Wenn du alles labelst, hast du ein buntes Board. Das bringt dir nichts. Wenn du mehr als 5 Farben hast, hast du keinen Überblick. So, also kannst mit Farben arbeiten, aber mach unter 5. So, also das, genau, deswegen ich bin ein großer Fan von sehr simpel und einfach halten.
Ja, alles andere lenkt halt total ab. Also wenn du anfängst, irgendwie dir ein riesengroßes Notion, einen riesengroßen Workspace aufzubauen, wo du all deine Business-Abteilungen abbilden möchtest, das haben wir mittlerweile, das hat aber irgendwie 5 Jahre gedauert und ist immer noch nicht ganz ready, dann verzettelst du dich halt wieder nur, ne, in irgendeiner Aufgabe und kommst halt nicht voran. Und das Wichtigste im Business ist halt tatsächlich, dass wir genug Umsatz machen und dass wir weiter wachsen können und nicht die ganze Zeit arbeiten. Und deswegen bin ich da auch ganz bei dir. Es geht darum, weniger zu machen und weniger komplexe Systeme aufzusetzen, weil je komplexer die Systeme, egal ob Notion Boards oder Automationen, Funnel etc. sind, desto mehr Arbeit haben wir am Ende oder desto mehr Probleme tauchen halt auf.
Ja.
Caroline, wie hat sich dein Blick vielleicht auch auf Geld oder Umsatz im Laufe der Jahre verändert? Also du hast vorhin gesagt, du warst im zweiten Jahr sechsstellig und davor schon hoch fünfstellig. Hat sich dein Blick auf Geld verändert in den vergangenen Jahren oder ist der gleich geblieben?
Ja, hat sich verändert. Inzwischen stehe ich sehr auf Geld und liebe Geld. Und genau, das stimmt, was du gesagt hast, und ich möchte aber auch dazu sagen, ich war davor nebenberuflich selbstständig. Ne? Ich habe 2017 meinen Podcast gegründet und habe damals gedacht, ach, wenn ich so ein bisschen Geld neben der Elternzeit verdiene mit Coaching, dann wäre cool. So. Und da habe ich aber mal 60€ im Monat gemacht oder so. Und da habe ich auch keinen Businessaufbau gemacht, da habe ich mich mit all dem auch noch nicht so beschäftigt.
Ja.
Aber was ich total unterschätzt habe, ich habe natürlich Community aufgebaut. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich hauptberuflich selbstständig gemacht habe, hatte ich eine Community. Ich hatte, glaube ich, 800 E-Mail-Adressen oder so. Das ist jetzt nicht riesengroß, aber das ist halt schon was, ne? Und von da, das war sozusagen mein Startpunkt. Und ich habe ganz viel an meinem Money-Mindset gearbeitet und an diesem ganzen Thema Geldstrukturen. Also ich habe es von zu Hause aus nicht mitbekommen. Mhm. Ich hatte immer einen ganz guten Umgang mit Geld. Das heißt, ich war irgendwie nie groß im Minus oder so. Oder den einzigen Kredit, den ich aufgenommen habe, war irgendwie für einen Hauskauf oder so. Mhm. Ja, also ich hatte keine massiven Geldnöte oder hohe Verschuldungen. Aber es war halt auch immer das, was reingekommen ist, war halt auch immer weg. Und ich hatte schon so dieses, ah ja, so ein hohes Coaching kann ich mir nicht leisten. Ja, oder ich weiß noch, ich habe mir so ein Upspeak-Bundle mal gekauft. Das hat, glaube ich, 200 oder 300 € gekostet. Mhm. Dafür habe ich 3 Monate gespart.
Mhm. Ja, Wahnsinn, ne?
So,
ja.
Und wir waren auch so, wir hatten halt eine große Priorität auf unsere Kinder und dass wir viel Zeit mit denen verbringen. Das heißt, mein Mann und ich haben dann beide Teilzeiterwerbs gearbeitet und sind sozusagen so weit runtergegangen mit den Stunden, so dass wir uns gerade so finanzieren konnten, aber auch nicht Riesensprünge machen konnten. Und das heißt auch, dass ich natürlich dann immer wieder auch die Erfahrung gemacht habe, so, oh ja, Ende des Monats wartest du lieber nochmal mit dem Tanken, ne? Weil wird langsam knapp auf dem Konto. Und das hat natürlich dann im Business zu großen Ängsten geführt. Und Klar. Ich habe lange gedacht, kann ich Geld verdienen? Kann ich mit diesem Thema Geld verdienen? Ist es überhaupt moralisch in Ordnung, Geld zu nehmen. Also genau, viele Themen. Und ich habe ganz viel, also sowohl Money Mindset gemacht, als auch mich ganz viel, ganz strategisch auseinandergesetzt mit Zahlen, mit Steuern und also große Schmerzthemen auch von mir. Wenn jetzt irgendwas in der Steuer nicht richtig eingetragen war oder so, also ich habe eine Steuerberaterin, aber ich mache ja die Vorarbeit. Ich fühle mich auch immer noch schlecht und ich darf dann mich immer wieder erinnern, Caroline, du bist Lernende, es ist in Ordnung, du hast schon mal verstanden, was Umsatzsteuer ist, was Einkommenssteuer ist, was Vorauszahlungen sind, was Nachzahlungen sind. Du hast die Basics jetzt verstanden. Ja. Genau. Und inzwischen ist es halt so, dass ich sehr stolz bin auf meine Umsätze und auch Gewinne, dass ich hoch in mich investiere und auch von meinen Produktpaletten her, mein günstigstes Produkt kostet 7 € und mein höchstpreisigstes Produkt liegt bei über 6.000 €. Mhm. Und damit fühle ich mich inzwischen sehr wohl und bin sehr happy.
Ja, super. Und gerade ne, so im Bereich Mütter oder berufstätige Mütter, wenn man, ne, wenn wir halt nicht über die Selbstständigkeit sprechen, ist ja auch oft so, oh, können die sich das überhaupt leisten? Geben die dafür überhaupt Geld aus? Ne, das ist ja jetzt etwas, was sie privat investieren müssen. Und da sehe ich das auch bei meinen Kundinnen oft nochmal viel herausfordernder, da zu schauen, okay, kann ich dafür überhaupt Geld nehmen oder so viel Geld nehmen? Also super, dass du das für dich gedreht hast. Gab es für dich noch irgendwie so einen Aha-Moment, wo du gemerkt hast, ja, ich will einfach mehr Geld verdienen und das ist okay und das ist super und ich möchte meine Gewinne erhöhen? Oder war das eher so ein schleichender Prozess?
Also es gab nicht so den einen Moment, aber es gab immer wieder so Momente von, ah ja, also wenn ich das Geld hätte, dann würde ich mir diese Jahresbegleitung kaufen oder dann würde ich mir dieses Podcast-Mikro kaufen oder so. Das hatte ich schon und auch wieder, weil mein Thema ja auch Vereinbarkeit einfach ist, mehr Geld gibt dir mehr Möglichkeiten. Ne? Also wir haben inzwischen eine Babysitterin und es ist eben nicht mehr eine Frage von, kann ich mit meinem Mann alleine essen gehen? Das ist keine finanzielle Frage mehr, weil ne, dann bist du halt schnell viel Geld los, wenn du essen gehst und eine Babysitterin hast und so. Ne? Sondern wir entscheiden einfach, ob wir Lust dazu haben oder nicht. Und das ist eine unglaublich große Freiheit und dafür bin ich sehr dankbar. Und alle, die hier zuhören und die als Zielgruppe Eltern haben, die haben Geld. Ich kann es dir nur sagen. Und wenn du dann glaubst, es ist nicht so, ich führe mir immer wieder vor Augen, die fahren alle diese Woom-Fahrräder. Das kennen jetzt wahrscheinlich nicht Eltern nicht. Das sind sehr hochwertige Kinderfahrräder, kosten ab 400 €. Und diese Kinder fahren ja nur ein halbes Jahr auf diesem Rad, ne? Dann sind die ja größer, brauchen das nächste. Und diese Woom-Räder, die sind auch toll, ne? Mein Kind ist schon mal Probe gefahren, wir haben aber keins. die siehst du immer mehr, ne? Und wo ich mir denke, die geben 400 € für ein Fahrrad aus, was ein halbes Jahr benutzt wird und du überlegst, ob sie deinen Kurs für 50 € buchen können.
Ja.
So, es natürlich halt können sie das.
Ja, es sind halt Prioritäten, ne? Ich bin ja auf Fuerteventura und hier sind auch ganz oft so alte Schulfreundinnen von mir, die auch im Angestelltenverhältnis sind und die fahren dann halt ins All-Inclusive für 10 Tage, für 2 Wochen, für 3 Wochen. Und ich denke manchmal, krass, ey, was ihr für einen Urlaub bezahlt. Also für eine Familie mit 2 Kindern sind die da teilweise locker 7.000 € los. Und ich denke, wow, okay, alles klar. Ja. Und das halt in Anführungsstrichen nur für einen Urlaub, ne? Also das ist schon ganz spannend. Und ich würde auch sagen, ne, klar, Mütter oder Eltern haben Geld. Die Frage sind Prioritäten und ob du eben auch die richtigen Leute ansprichst und wie du sie vor allem ansprichst, ne? So sprichst du die Leute an, die eher kein Geld haben und die total im Mangel leben, oder sprichst du die Leute an, die halt wachsen wollen, die sich weiterentwickeln wollen. Und das hat dann eben auch ganz viel mit Positionierung nochmal zu tun, ne? Wenn man irgendwie das Gefühl hat, nee, die Mütter wollen kein Geld ausgeben.
Ich hatte dahingehend, jetzt wo du es sagst, doch auch einen Aha-Moment. Also er war nicht so groß, sonst wäre er mir gleich eingefallen, aber möchte ich teilen. Und zwar habe ich gehört, dass 10% der Leute 90% des Geldes ausgeben. Und wir uns deswegen auf diese 10% unserer Zielgruppe fokussieren sollen. Und da hat es bei mir Klick gemacht, wo ich dachte, natürlich, es gibt Frauen und Mütter auf Führungspositionen, die ein Gehalt von 8.000 Euro oder mehr nach Hause bringen. Und absolut. Meine Kurse, die so die Gruppenkurse kosten oft so zwischen 200 oder 400 Euro. Das können die sich locker leisten, ne? Und dann habe ich ja auch schon angefangen zu verkaufen und habe gesehen, die meisten machen Pay in Full, gar nicht Ratenzahlung. Das spricht ja schon mal dafür, die haben das Geld da liegen. Ja. Ja. Also das waren dann schon so Momente, und wo ich dann auch in meiner Ansprache im Marketing eben auf die Person gegangen sind, die Geld haben. Und ich glaube, es gilt für alle Zielgruppen. Es macht einfach keinen Sinn, sich auf die zu fokussieren, die immer kein Geld haben. Und natürlich gibt es auch Eltern, die kein Geld haben, ne? Aber es gibt eben auch die 10%, die Geld haben. Und da dürfen wir uns dran orientieren, zumindest wenn du auch Produkte 3-, 4-, 5-stellig verkaufen möchtest.
Absolut. Und ansonsten kann man eben auch unterschiedliche Varianten anbieten, so diejenigen für die Leute, die einfach genug Geld verdienen und die sich eine intensivere Leistung wünschen, und günstigere Produkte für oder Selbstlernprodukte halt eher für diejenigen, die halt nicht so viel Geld haben, aber trotzdem Bock haben, irgendwie zu lernen und was umzusetzen.
Ja.
Mega. Über Geld und Umsatz sprechen wir ja auch auf unserer Vacation, und ich fand das in Berlin super. Ich weiß nicht, wahrscheinlich erinnerst du dich auch. Melanie hat gesagt, okay, eine Frage hier gleich zu Anfang. Können wir nicht auch alle unsere Umsätze hier mal teilen? Also das ist super wichtig, dass wir einfach auch transparent über Umsätze sprechen. Also von daher schon auch an der Stelle nochmal danke, dass du das auch gleich zu Anfang schon genannt hast. Und du warst ja auf der Vacation in Berlin mit dabei, und ich weiß, dass du auch schon auf vielen anderen Vacations mit dabei warst und dass dir der Austausch mit Gleichgesinnten total wichtig ist. Kannst du da mal erzählen, warum dir das so wichtig ist, und gerne auch, ob das schon immer so war oder ob es irgendwie so einen Moment gab, wo du gemerkt hast, krass, das brauche ich einfach, um weiterzukommen.
Also ich habe es gemerkt dadurch, dass ich es ausprobiert habe. Ich bin zur ersten Vacation gefahren, ich weiß jetzt gar nicht genau, vor 2 oder 3 Jahren. Und ich habe das einfach gemacht aus einer Lust heraus und auch aus der Erfahrung heraus. In der Anstellung war ich einfach sehr gern unter meinen Kollegen und Kolleginnen. Und ich war auch lange noch in dieser Anstellung als agile Beraterin, weil ich so verheiratet war mit meinem Team und ich die irgendwie nicht verlassen wollte. Das war auch für mich emotional ganz, ganz schwierig. Heute denke ich so, Gott sei Dank habe ich es gemacht, weil ich dann mehr Kapazität für Finde dein Mama-Konzept jetzt hatte. Aber Das war für mich ein ganz emotionaler Prozess, und das habe ich ja im Online-Business nicht. Also ich habe inzwischen 2 Freelancer, aber das hat ja auch gedauert, bis ich mir die leisten konnte. Dann, die sehe ich ja auch nicht, und ich habe auch jetzt nicht so die Vision von, ich baue ein Büro auf und alle kommen dahin oder so. Ich will ja auch diese zeitliche Flexibilität und diese Ortsflexibilität haben. Aber es bedeutet halt auch, dass ich diese 25 Stunden oder früher waren es 30, ich alleine in meinem Büro sitze und ich dann schon auch das vermisse oder vermisst habe. Und dann war halt eine Idee, wenn ich auf so eine Vacation fahre, vielleicht gleicht es das aus. Und die Antwort ist ja, das ist so. Also natürlich ist es sehr punktuell, weil ich fahre halt 1-2 Mal im Jahr auf eine Vacation und habe das nicht so jeden Tag eine Viertelstunde in der Kaffeeküche. Das ist schon noch ein Unterschied. Aber so dieses mit Gleichgesinnten sprechen, also mit Leuten, denen du nicht erklären musst, was ist Evergreen, was ist Funnel, was ist Active Campaign, so, sondern wo du einfach sprechen kannst. Menschen, die an dem gleichen Punkt sind oder weiter oder an einem Punkt sind, an dem du vor 1-2 Jahren warst, wo du einen coolen Impuls geben kannst. Ich finde das so unglaublich wertvoll. Ich liebe das, wenn ich anderen was sagen kann und die sagen, geile Idee, mache ich. Und dann setzen sie um und schreiben ein paar Wochen später und sagen, es hat voll gut geklappt und so, ja. Also ich bin ja auch im Podcasten schon lange drin, und da hatten wir auch so Themen, wo ich gesagt habe, ich mache das immer so und so und so, und dann wurde das sozusagen nachgemacht und Erfolge geschaffen, und dann denke ich, geil, cool, dazu habe ich beigetragen. Und genauso kriege ich halt Impulse von anderen mit. Und was dann eben auch war, ich bin ja dann relativ schnell erfolgreich geworden auf finanzieller Ebene. Und ich war einfach, wenn ich in irgendwelchen Programmen war, oft immer die Weiteste. Und das ist natürlich einerseits schmeichelhaft. Du denkst dir so, ach, cool. Ne? Andererseits war es dann auch so, alle haben irgendwie so zu dir nach oben geguckt und hatten auch so das Gefühl, der können wir ja nichts erzählen, weil bei der läuft's ja. Und ich habe auch Probleme, ich habe auch meinen Fax, Und ich habe halt auf diesen Workations, war es bisher immer so, dass Leute da waren, die einfach auch deutlich höhere Umsätze hatten als ich oder schon deutlich länger im Business sind oder jetzt schon mal Evergreen aufgebaut haben. Das mache ich jetzt ja das erste Mal. Und dann dieses mit den Leuten, die es selber gemacht haben, sprechen, sie darüber reden hören und dann Impulse zu bekommen, das ist einfach so wertvoll. Und das ist auch intensiver bei so einer Workation meiner Erfahrung nach, als wenn wir mal eine Mastermind über anderthalb Stunden online machen. Das ist auch gut, ich will das nicht schlecht reden. Aber es ist was ganz anderes, wenn wir dann alle in einem Hotel sind. Oder es ist ja je nach Workation unterschiedlich, aber du triffst dich beim Frühstück, du kommst einfach ins Plaudern, du machst irgendwie eine Session zusammen und kannst deine Fragen stellen. Und da sind ja jetzt auch nicht 300 Leute, sondern wir sind ja irgendwie so zwischen 10, 20, 30 Leute. Das heißt, du lernst die Leute richtig kennen und hast wirklich echten Austausch. Und das ist auch emotional berührend und so ein, es hat auch so ein Tribe-Gefühl, finde ich, so ein bisschen wie als wenn wir irgendwie alle Fan von einem Rockstar sind oder so. Man fühlt sich so verbunden in so einem Tribe.
Ja, ich finde das total spannend, weil das, was du gesagt hast, ne, es schafft halt einfach keinen Zoom-Call. Die sind super, die sind auch super wichtig, dass man ne via Zoom oder was auch immer in der Community virtuell miteinander verbunden ist. Aber so dieser tiefgehende Austausch, das unterschätzt man halt. Und ich habe zum Beispiel lange Zeit gedacht, ich brauche das nicht. Und ne, ich sitze halt lieber alleine in meinem Homeoffice und ich bin total happy, ne, so alleine zu sein und gut. Und dann habe ich halt hier, ich habe das schon in Berlin gemacht, habe ich angefangen, Retreats zu geben, ne, für meine High-Level-Mastermind. Und als ich dann hierher gezogen bin, haben die gesagt, ja, können wir das nicht auch auf Fuerteventura machen? Und da war es dann so, dass wir eben auch zusammen in einem Hotel waren und ich bin auch ne, da geblieben. Und das war so krass, weil wir einfach von morgens bis abends, bis ne, vom Frühstück bis zum Schlafen gehen, gequatscht haben und keiner irgendwie gehen wollte, weil keiner irgendwie einen wichtigen Impuls, irgendwas Inspirierendes verpassen wollte. Ne? Die haben einfach geredet und geredet und das schafft halt einfach kein Zoom-Call und das ist schon, es hat was ganz Besonderes, diese Offline-Verbundenheit.
Und es gibt auch Mut. Ich kann mal ein ganz konkretes Beispiel nennen, was mich selber auch so berührt. Wir haben bei der, das war die Vacation davor sozusagen, haben wir eine Session angeboten. Es ging eigentlich um Live-Launches und Evergreen-Funnel und wie kann man das aufbauen. Und dann haben wir so theoretisch gesprochen. Dann sagte eine, können wir nicht mal ein konkretes Beispiel machen? Caroline, du hast doch so viele Produkte. Das war so mein Schmerz. Ich habe irgendwie über 20 Produkte gehabt. Das verwirrt die Kunden. Aber ich wollte ja diese Produktpalette aufbauen. Und wie kann ich das jetzt klug zusammenfassen? Und es gab auch schon so eine Flatrate, jetzt ist daraus ein Jahresprogramm geworden und so. Und dann saßen wir da, ich glaube, wir waren zu sechst in der Session und haben in anderthalb Stunden komplett die Basis gebaut für das, was ich jetzt als Multifunnel umsetze. Und das war auf einmal auf eine so simple Art und Weise runtergebrochen, dass ich dann noch bei der Workation entschieden habe, das war dann in einer nächsten Session, dass ich meine Kopffrei-Ausbildung anbiete. Das war nämlich auch so, ich möchte gerne Ausbildung anbieten in meiner Methode und mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und das ist aber, das muss ich ja inhaltlich aufbauen, das Marketing, ein Stück weit ist das eine andere Zielgruppe, das ist ja ein Riesending und mache ich daraus eine eigene Marke oder nicht? Ja. So, und dann habe ich das in dieser Session erzählt und dann waren wir abends essen und dann hat sich eine neben mich gesetzt und hat gesagt, das ist ja super spannend und ich habe auch eine Ausbildung und und dann haben wir quasi beim Abendessen meine Ausbildung geplant. Also es ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber das war der Grundstein. Ja. Und das war im November und ich habe im Dezember angefangen, meine Ausbildung zu verkaufen. Ja. Und habe gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie es läuft, ist ein Pilotdurchgang, da komme ich ja aus dem Design Thinking, das ist auch eine agile Methode. Wo du halt sozusagen erstmal das pitcht und dann mit dem Kunden zusammen das Produkt entwickelst. Das habe ich ganz transparent gemacht. Ich sage, dadurch kriegst du den günstigeren Preis und du kannst dabei sein. Und ich habe es natürlich an meine warme Community gemacht, ja. Und dann habe ich 15 Plätze für diese Ausbildung verkauft, was mir natürlich nochmal einen fetten Umsatzboost im Dezember gegeben hat.
Ja, klar.
Und da kann ich sagen, das wäre ohne Workation, wäre beides nicht passiert. Und das ist halt so, wo ich denke, das kannst du auch nicht planen. Du kannst nicht zu einer Vacation gehen und sagen danach, ich habe die Themen für meine nächsten Jahre, sondern sowas passiert und sowas passiert einfach, weil du im Flow bist und weil coole Leute da sind und du im Austausch bist.
Absolut. Und man kann halt viel tiefer gehen in die einzelnen Themen und man bekommt natürlich auch die Perspektiven der anderen aufgezeigt. Ne? So in Berlin hatte Katharina zum Beispiel auch gesagt, so ah krass, okay, ich weiß, ich kann einfach noch viel größer denken. Das war so einer ihrer Feedbacks am Ende. Und dadurch kriegt man einfach diese neuen Impulse. Und ich glaube, so Mastermind-Sessions, wenn wir sie in Zoom machen, sind oft so problemorientiert. So, ich habe jetzt gerade eine Herausforderung, wie mache ich das? Aber auf so einer Vacation oder wenn man einfach mehr Zeit offline hat, dann hat man irgendwie auch irgendwie Zeit und Raum, mal weiterzudenken und irgendwie innovative, ne, Themen mal zu spinnen, nochmal zu überlegen, Mensch, wo würde ich denn eigentlich gerne hin, statt halt nur so problemorientiert irgendwie in so einen Hotseat reinzugehen und zu sagen, okay, an der Stelle komme ich jetzt gerade nicht weiter, könnt ihr mir helfen?
Ja, und du bist ja in einer neuen Umgebung, ne? Also mit mir macht das ganz viel, weil ich sonst nicht so durch die Hotels jette und ich inzwischen, auch weil ich den Wert da drin erkannt habe, mir immer ein gutes Hotelzimmer nehme und dafür eben auch das Geld inzwischen investiere und dann auch so dieses, ich finde, das hat auch schon was so mit Identitätsarbeit zu tun, weil ich bin dann schon so in meinem Future Self, ja, dann bin ich in diesem schönen Hotel, dann gehe ich natürlich ins Spa, natürlich buche ich mir eine Massage, ne? Natürlich spreche ich mit anderen erfolgreichen Unternehmerinnen, die schon Millionäre sind. Ne? Und dann habe ich auch, also war auch auf einer Workation so lustig, weil ich das dann erzählt habe, so ich sage, ich finde das so cool, dass wir hier Leute haben, die einfach Millionärinnen sind und wir über Geld sprechen. Wer spricht denn hier über Geld? So, ne? Die neben mir saß, sagte dann so, Caroline, ich bin auch Millionärin. Und ich so, dann lass uns ein Foto machen und jetzt befreundet sein. Und das war dann immer so der Running Gag, haben wir uns immer per WhatsApp hin und her geschickt, so dieses, ich bin ja deine Millionärsfreundin. Ich sage, ja, genau, ich komme in deine Vibes rein, so. Also das macht einfach dann auch super viel Spaß und diese andere Umgebung und raus sein aus dem Alltag. Und ich glaube, das trifft alle. Und bei mir ist es halt immer nochmal dieses, ich muss kein Kind irgendwo hinfahren. Hier klopft keiner an die Tür. Die Waschmaschine piept nicht. So, ich mache das auch manchmal innerhalb meiner Businesszeit, dass ich vom Café oder Coworking aus arbeite, um da auch mal rauszukommen. Aber wenn ich irgendwie 3 oder 5 Tage komplett raus bin, das ist, ich habe so das Gefühl, ich lebe dann primär meine Businessrolle und das tut mir halt für mal eine Woche am Stück total gut und dadurch kommt auch so ein anderer Mut. Also der, ne, das ist auch das, was ich vorhin sagte mit der Ausbildung, die waren alle so begeistert und meinten, Caroline, mach das und jetzt hast du das Buch und los, geh da raus, weil ich natürlich auch, wie alle anderen, diese Mindfucks habe von, naja, wer bin ich denn jetzt, die eine Ausbildung anbietet? Und jetzt habe ich die angeboten und denke mir, ja, zum Glück habe ich nicht gewartet, ne? Und die nächste Runde ist schon in Planung und jetzt wird's eins meiner Hauptprodukte. Ja. Und das war dieser Boost durch die Gruppe, Gemeinschaft und das Feedback.
Mega, mega. Du warst ja in Berlin mit dabei und hast das auch ziemlich schnell, zumindest glaube ich, gebucht. Als wir das rausgegeben haben, hast du wahrscheinlich sofort entschieden oder hattest du irgendwelche Zweifel, so, oh, bin ich mit dabei und mache ich das? Oder war das einfach für dich klar, okay, mache ich?
Mein Aber Zweifel.
Hast du Zweifel, weil ich das ja übernommen hatte.
Nee, wegen Fuerteventura.
Nee, ich meine wegen Berlin.
Ach so.
Als du Berlin gebucht hast.
Genau. Erstmal Berlin. Ja, da hab ich gezögert, weil du es übernommen hast. Genau. Also, weil ich so dachte, ja, was macht die Tanja jetzt? Ist das so wie immer? Wird das gut? Also auch so, kann die das? Also jetzt, ich kannte dich so ein bisschen durch Social Media, aber auch nicht so richtig. Und ich hatte jetzt weder irgendwie einen guten oder schlechten Eindruck. So. Und habe dann tatsächlich geguckt, wer kommt noch? Und dann habe ich aber auch gedacht, Caroline, jede Vacation, die du bisher besucht hast, ich glaube, ich hatte 2 davor besucht, die waren so gut. Und Berlin ist für mich 3 Stunden entfernt. Das war dicht. Ich war ja sonst bis München gereist, aus Nähe Bremen wohne ich. Und dann habe ich es gemacht, genau. Also es war, ich habe, glaube ich, 3-4 Tage darüber nachgedacht und habe das dann einfach entschieden. Und ich war aber auch eher froh, dass du das übernommen hast, weil es war ja gar nicht so klar, gibt es Workations, ja oder nein? Kommt da mehr Struktur rein? Ich liebe ja Struktur. Die erste Workation war ja strukturlockerer, so. Genau, und dann bin ich da aber auch ganz offen hingefahren. Also so, es war schon so dieses, na, was macht sie jetzt draus?
Das war für mich so die Probe-Vacation. Aber also mir macht das ja auch total viel Spaß und ich wusste auch nicht, okay, wie machen wir das denn jetzt? Ich habe das ja übernommen und muss ich das jetzt so weiterführen? Was kann ich da von mir reingeben? Also für mich war das auch nochmal so eine kurze Zwischensituation, wo ich gedacht habe, okay, wie viel darf ich denn jetzt hier eigentlich machen und was wollen die anderen denn eigentlich? Und ich hatte natürlich Leute mit dabei, die ich nicht kannte, wie dich zum Beispiel oder ne, nur so aus Social Media und andere, die ich halt schon kannte aus ehemalige Kundinnen oder Kundinnen, was natürlich was ganz anderes ist. Aber es war gut. Wir haben ganz viele Learnings mitgenommen. Und vielleicht kannst du noch mal erzählen, du hast am Ende erzählt, du hast auch ganz konkrete To-Dos mitgenommen.
Ja.
Weißt du noch, welche das waren? Oder hast du irgendein Beispiel, was du in dieser Vacation umgesetzt hast, was du mitgenommen hast?
Also ich habe tatsächlich jetzt vor unserem Interview noch mal nachgeguckt, weil ich hatte es mir doch notiert, ne? Ja, also genau. Ich hatte 7 kleine To-Dos sofort umgesetzt. Das war einmal was Technisches im Podcast, weil ich sozusagen Keywords nochmal an anderer Stelle positionieren konnte, von denen ich nichts wusste. Mhm. Das war eins der Sachen, die ich sofort umgesetzt habe. Und ich hatte nochmal 12 konkrete Ideen, die ich sozusagen innerhalb dieses Jahres umsetzen wollte. Also ich habe so eine Ideenspalte, da ist das reingekommen. Und da stand zum Beispiel drauf, auf jeder Danke-Seite ein Tripwire setzen, also ein kleines Produkt, was man nur dann kaufen kann. Und das habe ich halt total unterschätzt. Und auf der Vacation hatten halt viele erzählt, so, ja, damit mache ich schon irgendwie nochmal ein paar 1.000 Euro im Jahr. Und ich dachte so, echt, so mit so einem 5-Euro-Produkt? I don't know. Also so groß ist deine Community jetzt ja auch nicht. Und erzähl doch mal, Und jetzt habe ich habe es noch nicht auf alle vergangenen Seiten gemacht, aber auf alle Danke-Seiten, die jetzt sozusagen seitdem gekommen sind, habe ich einen Tripwire gebaut. Und ich habe jetzt gerade, wir nehmen es hier Anfang des Monats auf, ich habe gerade August-Zahlen gecheckt und ich habe über das eine Tripwire 245 Euro Umsatz gemacht und über das andere 179 und die kosten das eine 7, das andere 9 Euro. Und wo ich dachte, cool, das fängt schon an, dass meine Ads sich refinanzieren durch sowas. Genau. Ja, also das sind konkrete Dinge, die ich mitgenommen habe und aber auch wieder so dieses strategische und visionshafte. Ne? Also das sind diese konkreten kleinen To-Dos gewesen und ich habe aber auch so ganz konkret für mich mitgenommen oder nee, eben nicht so konkret, aber so dieses noch größer denken. Ja, also es war ja auch eine dabei, die gesagt hat, so ja, ich habe jetzt den Jahresumsatz, den ich letztes Jahr gemacht habe, habe ich jetzt gerade monatlich und ich dachte so, das könnte ein geiles Ziel sein.
Genau. Und das sind diese neuen Perspektiven oder Ideen oder Möglichkeiten, die man einfach bekommt, die man halt selber nicht sieht, weil man es sich nicht zutraut oder weil man selber nicht so groß denkt. Und das ist halt extrem wichtig. Cool. Das heißt, rückblickend hat sich die Berlin-Vacation für dich gelohnt?
Ja, total. Ich finde auch,
das ist eine rhetorische Frage.
Ja, ja, das wusstest du ja auch. Nee, aber ich finde auch, dass du das total gut gemacht hast. Du hast ja ein paar Dinge geändert. Und es ist jetzt ja sozusagen halber Tag Programm gewesen, der moderiert war. Da ich Struktur liebe, mega gut. Und ich fand es auch schön, dass wir so offen und transparent waren, was ja auch nur geht, wenn der Raum so gehalten wird. Ne? Also ich finde es sehr cool. In Berlin waren eben fast alle im gleichen Hotel. Das liebe ich, weil du dich eben sozusagen zufällig begegnest, abends nochmal was trinkst, ohne dich groß verabreden zu müssen. Ich hasse immer diesen Orga-Part im Sinne von, wo treffen wir uns wann, welches Restaurant, mit wem ist der jetzt auch in der WhatsApp-Gruppe, müssen wir die noch einladen, machen wir das über Circle oder über Mighty Networks. Ja. So, und wenn wir einfach alle an einem Ort sind, das ist super, super easy. Und ja, ich war ja also total happy währenddessen und habe mich ja dann auch gleich kurz danach für die nächste Vacation angemeldet.
Ja, da habe ich mich total gefreut, weil du noch gezögert hast, genau wegen diesem Orga-Aufwand, weil Fuerteventura ein bisschen anders ist. Hier ist es ein bisschen schwieriger, coole Hotels zu bekommen mit Meetingräumen, die existieren nicht so wirklich. Also das sind irgendwelche dunklen Räume oder irgendwelche Räume, wo dicker, fetter Teppich drin liegt. Und ich denke, das ist nicht inspirierend, hier können wir uns nicht... Hier können wir uns nicht einschließen, das funktioniert nicht. Aber genau, du bist trotzdem mit dabei. Und was würdest du sagen, warum hast du dich entschieden, doch mit dabei zu sein, trotz Anreise, Orga-Aufwand und so weiter?
Also dann, also das ist lustig, weil also auch der Ort, weil ich dachte, naja, im November in die Sonne fliegen ist schon nett. ne? Ist schon auch gut. Da könnte sich der Aufwand lohnen. Und bei mir war nicht nur sozusagen der Orga-Aufwand vor Ort mit, ich brauche irgendwie ein Auto und ich brauche ein Hotel und wir sind an einer anderen Location, wo das stattfindet, sondern auch für mich privat, weil es für mich sind es dann 7 Tage, die ich aus dem Familien- und Care-Arbeitskreis raus bin. Das gleicht mein Mann dann aus. Und das heißt aber auch, ich gleiche es bei ihm wieder aus. Das heißt, ich verliere in Anführungsstrichen nicht nur die Woche Workation, sondern auch danach Arbeitszeit. Und bei der Workation arbeite ich ja auch, aber da erledige ich keine To-Dos. Das heißt, mitunter bleibt ziemlich viel liegen und ich habe danach noch mehr zu tun. Und das war so der Punkt, wo ich gezögert habe. Und aber eben aus diesem, mir tut es immer gut. Ich lerne jedes Mal Leute kennen. Ich habe auch schon Kooperationen dadurch geschlossen im Sinne von, wir laden uns gegenseitig zum Podcast ein oder ähnliches, ja. Also und Netzwerken ist, glaube ich, einfach auch so ein Boost für nicht nur für dich persönlich, sondern auch für dein Business und auch, glaube ich, ein Stück weit die Zukunft. Der Online-Business-Markt verändert sich ja auch gerade sehr. Und dieses Vernetztsein. Und es ist einfach Gold wert, so, ne? Und dann habe ich gedacht, so, okay, dann esse ich den Frosch sozusagen und habe mit meinem Mann, das war der Grund, warum ich nicht sofort in Berlin gebucht habe, weil ich mit meinem Mann sozusagen abgesprochen habe, wie wir das ausgleichen und wie wir das hier organisieren. Und auch da muss man wieder sagen, weil wir auch beim Thema Geld waren, da hat natürlich Geld auch eine Rolle gespielt, weil wir natürlich in der Woche, wo ich nicht da bin, kann ich halt eine Babysitterin bezahlen, die die Nachmittage nach der Schule kommt und das ja mit entspannt. Und das genau ist dann sozusagen eine Entnahme, die ich rein von unserem Denken her sozusagen vom Businessgeld nehme. Ja. Und das ist halt, das ist cool so. Und ja, dann habe ich mich dafür entschieden und angemeldet und ich bin mega, mega vorfreudig und finde das jetzt, also ich hoffe, dass der Orga-Part easy durchgeht, aber ich finde es inzwischen nicht mehr so schlimm.
Sehr gut. Also hier auf der Seite, auf meiner Seite, organisieren wir das meiste für euch. Also ich hoffe, das wird nicht so aufwendig für euch sein. Aber es hat mit ein bisschen Fahrerei zu tun, aber die ist auch gut, weil ihr wollt ja auch ein bisschen was sehen und tolle Momente erleben. Caroline, gibt's noch irgendwas, was du dir vielleicht jetzt schon von der Vocation wünscht oder wo du sagst, Mensch, das ist ein Thema oder darüber würde ich mich gerne mit den anderen austauschen? Hast du dir da schon irgendwie konkret Gedanken gemacht oder gibt's irgendwas, was in deinem Kopf herumschwirrt?
Also Gedanken gemacht habe ich noch nicht, aber spontan. Also mich würde halt mega interessieren, andere Leute, die auch eine Ausbildung anbieten. Also so Vermarktungswege, haben sie auch Evergreen, ja oder nein? Und natürlich auch so ein bisschen, was sind jetzt die Trends, die kommen? Also bleibt es jetzt mit School, ja oder nein? Sollten wir da auf lange Sicht hin? Ich möchte nicht so jemand sein, der vor 10 Jahren gesagt hat, Instagram, das wird nichts und heute immer noch nicht auf Instagram ist. Also das fände ich ganz cool. Und mir geht's aber tatsächlich primär eher um die Menschen. Also die Inhalte sind natürlich auch cool, aber ich hoffe mir, neue coole Leute zu sehen. Ich weiß, dass ich schon einige gute Leute sozusagen wiedersehen werde und da einfach auf Gespräche und Augenhöhe. Und das ist schon auch dann immer recht freundschaftlich, weil wir einfach ja viele gemeinsame Punkte connecten. Und ich glaube, das kennen auch viele Online-Unternehmerinnen, dass es einfach oft so ist, dass du vor Ort keine Freunde hast auf dem Niveau sozusagen, also nee, Niveau ist falsch, also die sich so auskennen, die auch solche Struggles verstehen können und so weiter. Und das auf diese Gemeinschaft, da freue ich mich sehr.
Mega. Und was würdest du jemanden sagen, die jetzt gerade noch sagt, ich weiß nicht, ob ich das machen soll und ich kenne ja niemanden, fühle ich mich da überhaupt wohl? Ist es wert, irgendwie diese Zeit zu investieren? Ich glaube, das haben wir schon irgendwie abgefrühstückt, aber jemand, der sagt so, traue ich mich da überhaupt alleine hinzugehen, was würdest du sagen?
Also da würde ich natürlich sagen, melde dich für Fuerteventura an und sprich mich an, weil du hast schon gemerkt, ich bin ziemlich extrovertiert. Wenn du zu mir sagst, ich bin neu, ich kenne hier niemanden, ich nehme dich mit. Es ist gar kein Problem. Und selbst wenn ich nicht da wäre, diese Menschen sind total offen. Und also es kommt ja niemand im Doppelpack. Oder also vielleicht gibt es, das weiß ich nicht, du kennst ja die Anmeldung. Also es gibt ja manchmal Leute, die zusammen ein Business führen. Aber die meisten sind Solopreneure. Und jetzt kennen sich schon einige von in anderen Workations. Aber das ist jetzt nicht so, dass es da eine Gruppe ist, in die du nicht reinkommst, sondern wir sind eher neugierig auf die, die wir noch nicht kennen. Mhm. Und es ist ja auch, wir können uns vorher über Circle verbinden. Natürlich gucke ich mal bei deinem Instagram vorbei und schaue, was du machst und so weiter. Also das soll überhaupt gar kein Grund sein. Und ich finde auch, alle, die diesen Zweifel haben, gerade deswegen solltest du es machen, weil das wird dich in deinem Unternehmer-Mindset so nach vorne bringen. Wenn du ein Online-Business hast, bist du in irgendeiner Form eine Leaderin. Und eine Leaderin, die geht in Räume rein, wo sie niemanden kennt. Und die geht da selbstbewusst rein und die sagt, moin, ich bin, oder hallo, ich bin und ich biete an. Und die weiß auch, was sie macht. Die hat ihren Pitch parat. Könnt ihr schon mal vorbereiten?
Genau, und wie viel Umsatz du machst.
Genau, die so ein bisschen Zahlen solltest du kennen und keine Scham haben, darüber zu sprechen. Auch das finde ich wichtig. Ja. Also wir hatten ja schon auch große Umsatzunterschiede, aber es war jetzt nicht so, dass sozusagen das eine irgendwie als schlechter oder besser bewertet wurde, sondern wir sind da alle sehr offen und können auch gut mit Unterschiedlichkeiten umgehen. Ja, also auf jeden Fall trau dich. Ich glaube, das ist für dich dann auch ein guter Wachstumsschritt sozusagen. Und was ich auch sagen kann, wenn du überlegst, ob du es machst oder nicht, so eine Pause vom Business und trotzdem Business zu arbeiten, ist unglaublich wertvoll. November, finde ich, ist auch schon jetzt für Fuerteventura, kann man schon so langsam in die Jahresreflexion gehen. Das könnte eine gute Ausrichtung fürs nächste Jahr sein. Und was ich am Anfang total unterschätzt habe, also meine Erfahrung ist, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, kannst du ja gleich mal sagen, Tanja, meine Community ist super high interessiert. Ich habe super viele Story-Views, wenn ich auf einer Vacation bin. Ich erstelle dann auch immer Videos, die ich für Content nutzen kann, für Reels und so später, aus diesen Räumen heraus, und die performen extrem gut. Also das hat eine hohe Anziehung.
Definitiv. Also sind halt neugierig drauf und denken, oh, das will ich auch und wie cool wäre das? Und den Schritt einfach zu gehen, mutig zu sein, zu sagen, okay, ich bin dabei, ich bin Teil davon, das ist halt total wichtig, weil in bestimmte Räume kommt man nur rein, und ich glaube, ich habe da sogar mal irgendwann eine Podcast-Folge zu gemacht, wenn man bezahlt. Ab einem bestimmten Level triffst du die richtigen Leute in bezahlten Räumen und nicht mehr irgendwie per Zufall irgendwo im Kurs, weil für die meisten Kurse bist du schon zu weit, sondern die Leute triffst du einfach in bezahlten Räumen, sei es offline oder eben auch online. Und das ist so wichtig, in diese Räume auch zu investieren und da keine Scheu zu haben. Und ich habe es ja eben auch schon gesagt, ich fand es halt auch in Berlin total spannend, weil ich bin ja auch so ein bisschen zögerlich reingegangen und dachte, okay, mal gucken, was mich jetzt hier erwartet. Ich habe so zwei unterschiedliche Gruppen vor mir. Die eine, die eher von Joint Forces kommt, und die andere, die von Skipreneur kommt. Und es war mega, weil sich einfach alle irgendwie verstanden haben. Und es gab Gespräche und niemand stand irgendwie alleine da und hat gedacht, oh, mit wem soll ich mich denn hier unterhalten? Sondern es gab einfach Gespräche nonstop, und wir mussten auch die Pausen unterbrechen, weil ansonsten wird einfach weitergeredet. So. Und das ist halt so wertvoll und so toll. Also man wird auf jeden Fall nicht alleine gelassen. Mega. Caroline, hast du noch irgendwas, was du abschließend loswerden möchtest?
Ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag gemacht, ne? Also ich kann vielleicht nochmal zusammenfassen, aber es ist in dem Sinne nichts Neues. Ne? Es lohnt sich, weil du die anderen Menschen kennenlernst. Es lohnt sich, weil du am Business arbeitest und weniger im Business. Und durch diesen Umgebungswechsel und anderen Vibe bist du irgendwie mutiger, kommst auch so ein bisschen in dein nächstes Level an und entwickelst dich. So würde ich es zusammenfassen. Und ich finde auch immer, es ist so, also für mich hat das auch viel mit Pause zu tun, weil ich halt in meinem Alltag sonst auch noch für andere Menschen verantwortlich bin und für einen Haushalt. Und wenn ich dann halt in einem Hotel bin, wo ich weder Essen kochen muss, noch Wäsche waschen muss, noch meine Kinder dabei sind, ist das auch wirklich ein schöner Reset. Also ich komme da immer ganz aufgefüllt sozusagen wieder. Und ja, ich bin gespannt, wen ich jetzt alles dann in Fuerteventura kennenlerne.
Mega. Also wir haben 18 Anmeldungen bisher. Mhm. Auf jeden Fall mehr als Berlin. Und ich bin gespannt, wer jetzt im September, Oktober noch kurzfristig mit dazu kommt. Ein paar Plätze haben wir auf jeden Fall noch. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben auch noch ein paar Leute, die auf der Warteliste stehen, die jetzt gerade noch so ein bisschen am Überlegen sind und organisieren. Kann ich das schaffen? Und da hoffe ich, dass die noch mit dazukommen. Aber es wird auf jeden Fall voller als in Berlin, und ich freue mich total drauf.
Cool, ich mich auch.
Mega. Ich danke dir, Caroline, und ich hoffe, du hast jede Menge für dich mitgenommen, und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, ciao.
Tschüss.
Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast@schiepreneur.de. Und hör auch beim nächsten Mal wieder rein und frag dich bis dahin jeden Tag, welchen einen mutigen Schritt kann ich heute tun, um mein Business leicht und sexy zu machen. Also, bleib dran, denke groß und bring deinen Impact in die Welt.